Ja, vielen Dank, ihr Lieben, für die tollen Lieder, auch gut ausgewählt. Und gerade auf das letzte werde ich bestimmt auch noch mal kurz eingehen. Ja, schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen im Gottesdienst an dem Sonntag. Und bevor ich jetzt mit der Predigt beginne, möchte ich noch kurz beten. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir in aller Freiheit hier zusammenkommen können, um dich und dein Wort in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass dieses Wort Eingang in uns findet und lebendig wird in uns. Amen. Ja, Frank hat es schon in der Anmoderation gesagt, wir haben heute einen besonderen Sonntag, Wahlsonntag, und eigentlich könnte ich schon die Frage stellen, hast du schon gewählt oder gehst du noch? Ich denke, viele von uns haben vielleicht sogar schon von der Briefwahl die Briefwahl genutzt, haben schon gewählt, einige waren heute Morgen schon unterwegs, andere gehen noch. Aber trotzdem denke ich, ist es ein besonderer Sonntag, nicht zuletzt, weil auch mit dieser Wahl ein Stück eine Ära zu Ende geht. Wir hatten viele Jahre eine Bundeskanzlerin, Angela Merkel, und diese Bundeskanzlerin wird sich nicht mehr zur Wahl stellen. Das heißt, eine Ära in der Geschichte unserer Bundesrepublik wird auch heute zu Ende gehen. Ja, und Wahlsonntag bedeutet, dass wir hier in Deutschland ein Wahlrecht haben. Ein Wahlrecht haben und keine Wahlpflicht. Das ist ein bedeutsamer Unterschied. Es gibt tatsächlich Länder auf dieser Erde, Kanada zum Beispiel, wo es eine Wahlpflicht gibt, wo die Bürger des Landes verpflichtet sind, auch zur Wahl zu gehen. Und wenn man das nicht tut, muss man eine Strafe bezahlen. Wir haben das Wahlrecht, und das bedeutet, dass wir einmal aktiv wählen gehen dürfen heute. Das ist unser Bürgerrecht. Aber es impliziert auch, dass wir ein passives Wahlrecht haben, nämlich dass wir uns selber politisch engagieren dürfen und uns aufgrund unserer politischen Aktivität dann auch zur Wahl stellen lassen können. Also beides ist in diesem Wahlrecht impliziert. Und natürlich ist für uns Christen ganz klar, was wir wählen. Es gibt natürlich die Parteien, wo schon das C vorgegeben ist. Und dann ist doch ganz klar, dass wir auch die C-Parteien wählen. Oder doch nicht? Vielleicht doch nicht? Ich habe mir mal die Wahllisten angeguckt, die hier für unseren Wahlkreis 100 gelten. Und wir haben eine erste und eine zweite Stimme, das wisst ihr alle. Und es gibt da eine ganze Reihe an Parteien, vor allem in der Liste der Zweitstimmen. Die müsst ihr euch mal zu Gemüte führen, das ist wirklich ganz spannend. Und da denke ich, als Christen wäre doch vielleicht auch die Partei Liebe ganz toll. Denn Jesus steht ja für die Liebe, und dann ist doch klar, dass wir auch die Partei Liebe wählen dürfen. Oder aber, was auch ganz toll wäre, die Partei LFK, die Partei für Kinder, Jugendliche und Familien, weil Jesus hat ja auch gesagt, lasset die Kinder zu mir kommen, ne? Und dann wissen wir ja auch, dass Jesus ein großer Freund der Kinder ist. Also sollten wir vielleicht doch lieber die Partei LFK wählen. Also, ihr seht schon, es ist doch gar nicht so leicht mit dem Wählen, und es gibt sehr viele Parteien, die sehr unterschiedliche Parteiprogramme haben, und vermutlich finden wir in sehr vielen Parteiprogrammen auch Aspekte, die durchaus auch mit biblischen Aussagen zusammenkommen oder sich überschneiden. Das ist also doch gar nicht mal so simpel. Ich möchte heute ein paar Gedanken mit euch teilen, die genau dieses Spannungsverhältnis von Christ und Staat ein bisschen hinterleuchten und diese auch so ein bisschen einen Blick auf die Entwicklung werfen. Das Schwierige oder auch das Gute, ganz wie man es nimmt, ist ja das, dass wir in der Bibel und vor allem im Neuen Testament weder eine Staatslehre finden, noch eine entwickelte Theorie vorfinden, wie das Verhältnis zwischen Staat und Kirche gestaltet sein sollte. Selbst die Begriffe selber, Staat oder Staatsverfassung, werden wir in der Bibel überhaupt nicht finden. Also müssen wir jetzt nach etwas suchen, was sozusagen dieses Themenfeld für uns eröffnet. Und da werden wir dann eher fündig, wenn wir in die Gespräche hineingehen, in die Disputation hineingehen, die einmal Jesus mit den Pharisäern führt oder wo später Paulus auch sich zum Thema Verhältnis zum römischen Kaiser und so weiter auslässt. Ein Kernpunkt dieser Auseinandersetzung, dieser Diskussion ist, wie sich die Angehörigen des Volkes Gottes, also die Israeliten, gegenüber dem römischen Kaiser verhalten sollen. Also sollen sie loyal dem Kaiser gegenüber sein oder soll ihnen der Kaiser letztlich Schnuppe sein? Und aufgehängt wird diese Diskussion an der Frage, sollen wir Steuern zahlen oder nicht? Ihr kennt die Stellen alle. Und Jesus reagiert hier sehr, finde ich, mehrschichtig. Für Jesus ist der Staat auf der einen Seite keine absolut gesetzte Grenze und deswegen lehnt er politische Gewalt erstmal gar nicht grundsätzlich ab, aber er akzeptiert sie auch nicht vorbehaltlos. Und wir können es unter anderem bei Lukas 20 nachlesen, im Lukas-Evangelium, wo genau diese Frage diskutiert wird, Lukas 20, Verse 23 bis 25. Und da geht es genau um die Frage, sollen wir Steuern zahlen oder nicht? Ich muss mal ganz kurz die Stelle. Genau. Also, die Pharisäer stellen Jesus diese Frage und Jesus reagiert folgendermaßen. Ich fange jetzt an mit Vers 23. Jesus durchschaute ihre Hinterlist und sagte zu ihnen, zeigt mir eine Silbermünze her. Wessen Bild und Name ist hier aufgeprägt? Die des Kaisers, antworteten sie. Da sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber gebt Gott, was Gott gehört. So viel zur Frage der Steuerzahlung. Interessant ist aber, dass in dieser Antwort eigentlich eine zweite Botschaft mitschwingt. Jesus sagt zwar, gebt dem römischen Kaiser, was ihm zusteht, aber eben auch nicht mehr. Denn der römische Kaiser ist kein Gott. Jesus unterscheidet zwischen dem römischen Kaiser und Gott. Das ist nicht eine Einheit. Das klingt für uns plausibel und klar. Für die damaligen Zuhörer, allzumal die Römer, wäre das schon ein Sakrileg gewesen, denn in der Zeit hat sich der römische Kaiser sehr wohl auch als Gott verstanden und wurde auch wie ein Gott angebetet. Also in dieser sehr simplen Aussage steckt eigentlich schon auch eine politische Botschaft. Bei Paulus finden wir dann weitergehend Auseinandersetzung zum Thema Christsein und Staat. Und wir werden erstaunt sein, dass Paulus eine sehr positive Einstellung zum Staat entwickelt. Wir können das nachlesen im Römerbrief, Römer 13, das ist so eine ganz zentrale Stelle auch. Und da möchte ich kurz lesen die Verse 1 bis 7. Jeder soll sich der Ordnungsmacht des Staates fügen, denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott verliehen wird. Wer sich also gegen die staatliche Gewalt auflehnt, widersetzt sich der Anordnung Gottes und wird dafür bestraft werden. Wer das Gute tut, braucht die Herrschenden nicht zu fürchten. Das müssen nur die, die Böses tun. Wenn ihr also ohne Angst vor der Staatsgewalt leben wollt, dann tut, was recht ist, und ihr werdet ihre Anerkennung finden. Denn sie steht im Dienst Gottes, um euch beim Tun des Guten zu helfen. Wenn ihr aber Unrecht tut, müsst ihr euch vor ihr fürchten, denn die Vollmacht zu strafen steht ihr rechtmäßig zu. Im Auftrag Gottes vollstreckt sie das Urteil an denen, die Böses tun. Darum müsst ihr euch der Staatsgewalt unterordnen, nicht nur aus Furcht vor dem Zorn Gottes, sondern auch, weil euer Gewissen euch dazu anhält. Weil die staatliche Ordnungsmacht im Dienst des Guten steht, zahlt ihr auch Steuern. Die Vertreter der Staatsgewalt erfüllen einen Auftrag Gottes, indem sie ständig für die Einhaltung der Rechtsordnung sorgt. Gebt also jedem, jetzt klingt so ein bisschen dieses Jesuswort noch mal ein bisschen mit rein, gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern. Wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll. Wem Respekt zusteht, dem erweist Respekt. Und wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Positiver kann man das Verhältnis zum Staat, zu den Regierenden, zur Politik wohl kaum ausdrücken. Wie kommt Paulus dazu, so ein sehr positives Bild des Staates zu zeichnen? Denn Paulus spricht hier über einen Staat, der ein heidnischer Staat ist, ein paganer Staat, wie man heute sagt, der also mit Gott und christlichem Glauben nichts zu tun hat. Es ist interessant, dass Paulus selber hier nicht nur als jemand spricht, der Jesus Christus begegnet ist und Jesus Christus bezeugt und das Evangelium die Verbreitung des Evangeliums zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, sondern er spricht hier auch als römischer Staatsbürger. Und er hat als römischer Staatsbürger sehr wohl auch erfahren, was es bedeutet, in einem Staat zu leben, hinter dem ein Rechtssystem hinterlegt ist, auf das man sich berufen kann, also wo man sein Recht einfordern kann. Und das war nötig in seinem Dienst als Evangelist, als er in die Situation gekommen ist, gesteinigt werden zu sollen, also getötet werden zu sollen. Und hier ruft Paulus den Staat an, beruft sich auf sein Bürgerrecht als römischer Bürger und beruft sich darauf, dass er eine Gerichtsverhandlung haben will, wo er letztlich dann auch freigesprochen wird. Ihr könnt das nachlesen in Apostelgeschichte 25, 11. Kapitel und da die Verse 15 und 16. Da wird diese Geschichte erzählt. Also Paulus selber versteht sich schon als Bürger zweier Reiche. Er versteht sich schon als jemand, der sowohl römischer Bürger ist und hier in ein Rechtssystem eingebunden ist, was ihm letztlich auch Rechtssicherheit bietet. Dennoch muss man sehen, dass Paulus zwar Gehorsam gegenüber dem Staat, gegenüber der weltlichen Obrigkeit fordert, aber sie soll nicht als unbegrenzte Pflicht zum Gehorsam verstanden werden. Wo liegt also die Grenze zwischen Gehorsam und vielleicht auch Widerstand? Die Grenze, und da ist die Bibel sehr eindeutig, liegt im Missbrauch politischer Macht. Wir finden das, wenn es auch sehr, sehr verklausuliert ist und schwer zu lesen, zu verstehen ist, wir finden das ganz stark in der Offenbarung. Und hier Offenbarung 13, das 13. Kapitel, wo ein Bild gezeichnet wird, das ist leider sehr in sehr merkwürdige Bilder gekleidet, wo vom Tier gesprochen wird, dem Tier, was aus dem Wasser kommt und so weiter und so weiter. Aber dahinter steht letztlich eine Auseinandersetzung mit der politischen römischen Macht nochmal. Und ich sage auch gleich, warum hier dieses positive Bild dann kippt. Also, hier wird eine Grenze gezogen, weil hier plötzlich der Staat seine politische Macht missbraucht und letztlich dann auch seine Macht missbraucht als totalitäre politische Gewalt und damit verbunden dann auch als Staatskult. Und das ist von Seiten der Bibel eindeutig abzulehnen. Wir haben bisher in der Bibel immer die Situation, dass wir die Christen haben oder das Volk Gottes und wir haben immer diese staatliche Macht, diese staatliche Ordnung und ein Stück weit sind die Christen, haben sie sich immer auch als ein Fremdkörper in diesem Staat verstanden. Interessant ist aber jetzt, was in der Heilsgeschichte weiter passiert ist. Und da ist diese Offenbarung auch so ein bisschen ein Spiegel dessen. Und gerade wenn wir ins 4. Jahrhundert nach Christus schauen, dann erleben wir hier in diesem 4. Jahrhundert eine atemberaubende Entwicklung, die man kennzeichnen kann, Christen als verfolgte Minderheit und dann nachher als Träger des Staatskultes in Rom. Also von den Verfolgten letztlich zu denjenigen, die den Staat selber ausmachen und tragen. Diese Johannes Apokalypse, die Offenbarung, die ich eben nur so leicht angesprochen habe mit Offenbarung 13, ist zu verstehen unter einer brutalen Verfolgungswelle, vor allen Dingen unter dem Kaiser Diokletian in den Jahren 303 und 304. Hier wurden Christen massiv verfolgt, hingerichtet, eingesperrt und viele, vor allem in der katholischen Kirche, viele Heiligenlegenden begründen in dieser Zeit, wo Christen letztlich auch unter dieser Verfolgung gelebt haben und gelitten haben, aber auch teilweise gegen diesen Widerstand ihren Glauben bekannt haben. Und dann dreht sich das ganze System, und das ist wirklich wie ein Wunder, dreht sich das System 313, wird das Toleranzedikt von Mailand ausgesprochen. Das heißt, die Christen werden nun nicht mehr verfolgt, sondern akzeptiert als eine von vielen religiösen Bewegungen und Richtungen innerhalb des Römischen Reiches, bis schließlich 380, das sind ja letztlich wenige Jahre, unter dem Kaiser Theodosius das Christentum zur Staatsreligion erhoben wird. Und wer römisch war, war Christ. Das heißt, unser christlichen Glauben, den wir hier haben, in Germanien, sage ich jetzt mal, ist letztlich dann auch über die Römer, über die Armee hier ins Rheinland gekommen. Staat und Kirche vereint, Christentum und Staat als eine Einheit, wird dann im Mittelalter sehr, sehr eng gelebt. Und es gibt im Grunde gerade im Mittelalter diese ganz, ganz eng vernetzte Einheit, wobei hier auch ein Dualismus sich entwickelt. Wir haben einmal den Kaiser und wir haben den Papst im Mittelalter und die beiden regieren nebeneinander und vertreten die beiden Welten. Der Papst für die Welt Gottes, für das Reich Gottes, der Kaiser für die irdische Welt. Und das bricht dann letztlich auf. Ich mache das ganz kurz und sehr grob im 18. und 19. Jahrhundert, wo dieses Miteinandergehen aufgelöst wird und nicht zuletzt durch die Französische Revolution die Trennung von Staat und Kirche wieder verfolgt wird, aber auch gleichzeitig die Autonomie der Kirche mit ihren eigenen Angelegenheiten anerkannt wird. All das ist passiert in einer Situation, wir sind von der Frage der Wahl ausgegangen, wo Menschen, Christen, überhaupt gar nicht gefragt wurden, irgendwas zu wählen. All diese Jahrhunderte, Jahrtausende muss man sagen, sind Menschen im Grunde geboren worden in ein soziales System hinein, in dem sie einfach zu funktionieren hatten. Da wurde niemand gefragt, wen wollt ihr als Regierenden, als Herrschenden haben. Da wurde niemand gefragt, ob er wählen will. Das ging dann erst los im 19. Jahrhundert letztlich. Und da haben wir eine ganz besondere Bewegung 1849, wo dann die erste Verfassung, die erste Reichsverfassung vorgelegt wurde. Eine sehr kluge Verfassung, Stichwort Paulskirche. Es gab eine Revolution vorher, wo die Bürger ihr Mitspracherecht sozusagen erstritten haben in der Zeit. Und man hat dann eine Verfassung erarbeitet, die bis heute eigentlich den Grundstein gelegt hat, auch für unsere Verfassung, für unser Grundgesetz in Deutschland. Und die wurde 1849 vorgelegt, ist aber niemals in Kraft getreten, weil der preußische König, dem man die angedeihen wollte, sie sozusagen mit Füßen getreten hat. Wer sind schon die Bürger, dass sie einem König, der von Gott erwählt ist, eine Verfassung vorlegen? Dennoch hat sie lange nachgewirkt und das Thema Christ und Staat ist hier wunderbar schon formuliert. Es geht nämlich in dieser Reichsverfassung darum, die Gewährleistung der Glaubens- und Gewissensfreiheit mit dem Selbstverwaltungsrecht der Religionsgemeinschaften in ihren eigenen Angelegenheiten und der Gleichstellung aller Religionsgemeinschaften sicherzustellen. Viele Worte, schwierige Texte, aber wichtige Texte, das ist schon so ein bisschen Juristendeutsch. Interessant ist, dass es 100 Jahre gebraucht hat, bis diese Ideen dieser Reichsverfassung dann tatsächlich Gesetz geworden sind, nämlich ins Grundgesetz eingeflossen sind, was für uns heute hier gilt. Die Väter des Grundgesetzes 1949, der Zweite Weltkrieg ist vorbei, in Bonn formt sich sowas wie eine Regierung, man arbeitet eine Verfassung aus, die beruft sich nun auf diese Verfassung, die vor 100 Jahren entwickelt worden ist. Und ich lese hier aus der Präambel unseres noch heute geltenden Grundgesetzes, wo es heißt, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt als gleichberechtigtes Glied in einer vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassunggebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Und hier in dieser Präambel schwingt schon mit das Bewusstsein, dass wir nicht nur einem Staat dienen und Bürger eines Staates sind, sondern dass unser Gewissen auch vor Gott Gültigkeit haben muss. Finde ich toll, dass das in unserem Grundgesetz in der Präambel festgeschrieben ist. Und deswegen ist es ein gutes Grundgesetz. Davor hat es aber etwas gegeben, was uns sehr daran erinnert, an die Zeit des dritten Jahrhunderts, diese chaotische Zeit. Ich erinnere nur an diesen Kaiser Diokletian. Gegründet ist dieses Grundgesetz auch auf der Erfahrung des nationalsozialistischen Regimes, was letztlich Deutschland in einen verheerenden totalitären Krieg gestürzt hat. Und genau hier ist definiert, ist Wirklichkeit geworden, was schon in der Bibel immer wieder als Grenze der Machtausübung formuliert wird. Die Deutschen haben die Erfahrung mit einer totalitären politischen Gewalt gemacht und damit verbunden einen Staats- und einen totalitären Führerkult. Und Christen sind in dieser Zeit in Widerspruch gegangen. Sie haben genau aufgrund dieses biblischen Bewusstseins ihr Widerspruchsrecht eingelegt. Und zwar schon 1934, ein Jahr nach der Machtergreifung, hat sich die Bekennende Kirche gegründet und hat in der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 genau diesem Machtanspruch der Nationalsozialisten entgegengesprochen und hat eine Erklärung herausgegeben. Und ich möchte hier nur ganz kurz zwei Kapitel vorlesen, Punkte, die sich direkt auf den Staat beziehen. Der Hintergrund ist, dass die Nationalsozialisten in ihrem totalitären Anspruch auf das gesamte Leben unter anderem auch die Kirchen im Visier hatten und eine eigene nationalsozialistische Kirche gegründet hat, die sogenannten deutschen Christen, die eben das Christentum von allem, was irgendwie jüdisch ist, reinigen wollten und das eben letztlich, dass auch alle Kirchen und christlichen Bekenntnisgruppen zur Seite fegen sollte. Und diese Barmer theologische Erklärung bezieht sich immer auf das Wort Gottes. Das heißt, es steht immer ein Gotteswort vorausgestellt und dann gibt es eine Erklärung dazu von dem Kreis der Theologen, die diese Erklärung unterzeichnet haben. Unter anderem übrigens auch Bonhoeffer. Ich zitiere Punkt 4. Jesus Christus spricht, ihr wisst, dass die Herrscher ihrer Völker ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht unter euch sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Matthäus 20, 25 und 26. Dazu sagt die Bekennende Kirche, die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern die Ausübung des der ganzen Gemeinde anvertrauten befohlenen Dienstes. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und dürfe sich die Kirche abseits von diesem Dienst besondere, mit Herrschaftsbefugnissen ausgestattete Führer geben und geben lassen. Und der nächste Punkt 5, fürchtet Gott, ehrt den König, 1. Petrus 2, Vers 17. Sie, die Kirche, erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihre besonderen Aufgaben hinaus staatlicher Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden. Auch wenn die Sprache für uns vielleicht schwierig zu verstehen ist, weil es wieder so ein Theologen-Juristendeutsch ist, wird jedoch sehr klar Stellung genommen für die Unabhängigkeit der Kirche oder der Christenheit, für die Kernkompetenz der Christenheit und gegen diese Vermischung aus Politik und Kirche oder auch eine politische Einverleibung von Kirche. Sehr mutig. Dietrich Bonhoeffer als einer der Mitstreiter ist nachher so weit gegangen und hat auch mit dem Gedanken gespielt und sich dem angeschlossen, dass eventuell der Widerstand so weit gehen kann, dass man einen Tyrannen auch ermorden darf. Der Tyrannenmord ist ein Thema. So weit ist das gegangen. Er hat das nie gemacht, aber er hat die Idee unterstützt und ist für seinen Widerstand dann auch letztlich im Gefängnis ermordet worden. Diese Spannung drückt sich aus in einem sehr ambivalenten Verhältnis, was Christen gegenüber dem Staat ja entwickelt haben. Und das gründet letztlich in dem Bewusstsein, dass wir über unsere irdische, diesseitige Existenz hinaus einer göttlichen Wirklichkeit verpflichtet sind. Wir sind Bürger zweier Welten. Und wenn wir gerade an unsere lieben Schwestern gedacht haben, dann wird das auch im ganz persönlichen, privaten Leben deutlich. Danke für euer Lied, das war ein toller Einstieg, wo genau diese Spannung, diese Ambivalenz nochmal deutlich wurde, aber auch die Sehnsucht nach der Ewigkeit letztlich. Und es ist toll, dass wir wissen dürfen, dass unsere Geschwister jetzt in der Ewigkeit sind. Also ihr Bürgerrecht in einem nächsten Reich, im Reich Gottes, einklagen dürfen und dort sein dürfen. Philipper 3,20 formuliert es folgendermaßen: Wir Christen, dagegen sind Bürger des Himmels. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Dietrich Bonhoeffer hat es in vielen Büchern, Zitaten folgendermaßen ausgedrückt, genau diese Ambivalenz. Auf der einen Seite genau das, was Philipper 3,20 schon sagt. Bonhoeffer sagt, von der Auferstehung Christi her kann ein neuer, reinigender Wind in die gegenwärtige Welt wehen. Das heißt, die Hoffnung, der Glaube an Christus und das, was da noch kommt, gibt uns Kraft, gibt uns Perspektiven und Hoffnung in unserem Handeln im Hier und Jetzt. Aber was das Engagement angeht und Widerstand gegen den Staat, hat er auch ein, finde ich, sehr starkes Bild benutzt, was letztlich auch seine Haltung gegenüber diesem nationalsozialistischen Staat rechtfertigt. Er sagt, wenn ein Wahnsinniger mit dem Auto durch die Straßen rast, kann ich als Pastor, der anwesend ist, nicht nur die Überfahrenen trösten oder beerdigen, sondern ich muss dazwischen springen und ihn stoppen. Beide Dinge waren für Bonhoeffer Handlungsmaximen. Für uns sind die biblischen Werte immer Maßstab und Orientierungspunkt für unser Handeln und aber auch die Bewertung der politisch Handelnden. Ich komme zum Schluss. Eingestiegen sind wir mit den Gedanken zum Wahlsonntag und ich habe darauf hingewiesen, dass in unserer Verfassung, dass wir ein aktives und ein passives Wahlrecht haben. Ich habe dann weiter ausgeführt, wie ambivalent sich das Verhältnis zwischen Christen und dem Staat entwickelt hat, die sich immer als Bürger zweier Welten verstanden haben. Als Bürger in Deutschland sind wir sozusagen qua Geburt ja Bürger dieses Landes und erben damit auch all die Rechte und Pflichten, die wir haben als Bürger dieses Landes. Wir haben auch die Möglichkeit, aktiv einen Antrag auf Einbürgerung zu stellen. Es gibt viele Menschen, die zu uns kommen, die nichts Sehnlicheres wünschen, als Bürger dieses Landes zu werden. Und das ist mit hohen Hürden verbunden. Man muss ja sich durch die Instanzen fressen, um letztlich in diesen Status deutscher Bürger zu werden, zu kommen. Für uns, die wir das sozusagen als Geburtsrecht bekommen haben, wir haben gar keine Vorstellung, was das bedeutet, hier zu leben in diesem Land, was uns Rechtssicherheit und in gewisser Weise auch ja, Wohlstand bietet. Als Bürger im Reich Gottes sieht es dagegen ganz anders aus. Und damit wird nochmal deutlich, wie das Reich Gottes fast wie so eine Gegenwelt fungiert zu unserer diesseitigen Welt. Als Bürger im Reich Gottes erzählt die Bibel immer wieder von einer Erwählung. Das hören wir schon bei Jesus, wenn er seine Jünger beruft, er erwählt sie. Und im Johannes 15, Verse 16 und 17 kann ich dann Jesus zitieren, der zu seinen Jüngern sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und dann verbindet er diese Erwählung mit dem ganz wichtigen Gebot, ich gebe euch nur dieses eine Gebot, ihr sollt einander lieben. Als Bürger des Reiches Gottes hat Gott uns erwählt in diese Bürgerschaft hinein. Und das bedeutet für uns Freiheit, ganz viel Freiheit, aber auch die Verpflichtung, im Sinne dieses Reiches Gottes zu agieren. In früheren Zeiten war es üblich, dass die Pfarrer von der Kanzel verkündigt haben, was die Schäfchen an Tagen wie heute zu wählen haben. Sowas würde ich mir natürlich niemals gestatten. Dennoch sei ganz allgemein die abschließende Frage gestellt, was können Kriterien sein, nach denen Christen eine Wahlentscheidung treffen könnten? Als Bürger zweier Welten sind wir dem Grundgesetz verpflichtet, aber auch dem Doppelgebot Jesu, nämlich der Gottes- und der Nächstenliebe. Und ich denke, eine Wahlentscheidung sollte die beiden Aspekte im Blick behalten. Wobei für Christen die Forderung Gottes immer eine höhere Priorität haben sollten. Und vor diesem Hintergrund sollten wir uns fragen, welche Partei, welche Politiker vertritt meine Anliegen als Christ? Gott zu lieben? Es müsste eine Partei sein, die für Glaubens- und Meinungsfreiheit einsteht, für eine Gesellschaft, in der wirtschaftliche Interessen oder, wie die Bibel das sagt, der Mammon nicht immer nur an erster Stelle steht. Und das Zweite, meinen Nächsten zu lieben. Es müsste eine Partei sein, die versucht, ein sozial gerechtes Klima zu verwirklichen mit all dem, was daran hängt. Und ich glaube, wenn wir das im Blick behalten und im Blick behalten, dass diese Partei im Grunde nur verantwortlich agieren kann in einem Rechtsstaat, der sich unserem Grundgesetz verpflichtet fühlt, dann hätten wir ein paar wenige Kriterien, die uns vielleicht helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Von daher bietet der Gang zur Wahlurne für uns Christen durchaus einen wichtigen Schritt zur politischen Mitbestimmung, bei der wir den Forderungen sowohl unseres weltlichen, unseres politischen Lebens, aber auch unseres geistlichen Lebens Ausdruck verleihen sollten. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen und dem deutschen Volk viel Weisheit für den heutigen Tag. Amen. Amen.